Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körber-Kurz-Podcast. Schon mal drüber nachgedacht, Bürgermeister oder Bürgermeisterin zu werden? Dinge zu verändern, nicht meckern, sondern machen? Die Situation ehrenamtlicher Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben wir als Körber-Stiftung in einer repräsentativen Forsa-Umfrage erfasst. Die Weiterentwicklung und Gestaltung der Gemeinde sowie der Einsatz für die Menschen vor Ort kamen dabei als die größten Motivationsfaktoren der ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister heraus. Natürlich gibt es auch Herausforderungen. Zum Beispiel fehlt es den meisten an Unterstützung von Land und Bund. Dabei ist über die Hälfte der Befragten zusätzlich erwerbstätig, vorwiegend in Vollzeit. So auch die ehrenamtliche Bürgermeisterin Birgit Zarschka. Wie sie es schafft, Arbeit, Ehrenamt, Familie und Freizeit unter einen Hut zu bringen, wie ihre Tätigkeit als ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Bernitz im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern aussieht und wie sie mit Anfeindungen umgeht, erzählt sie in dieser Folge Gesellschaft besser machen mit Birgit Zarschka. Moin!
Moin!
Ich freue mich ganz besonders, dass Sie auch als weibliche Vertreterin da sind. Doch hauptsächlich ist ja auch der Fokus heute auf das Ehrenamt im Amt der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen. Wie war denn Ihr Weg überhaupt dorthin? Können Sie es noch mal kurz skizzieren?
Ja, der war eigentlich ein bisschen holprig, weil ich wollte niemals Bürgermeisterin werden. Aber wenn man Dinge ganz einfach sowieso immer ehrenamtlich schon viel macht und dann unzufrieden ist mit der Situation oder auch der Meinung ist, Mensch, was macht die Kommune hier? Das kann man doch besser machen oder da ist mehr rauszuholen. Dann kann man letztendlich nicht nur meckern, sondern dann muss man sagen, also entweder oder, ich sag's mal richtig auf Hochdeutsch, Klappe halten oder selber machen. Dadurch bin ich tatsächlich dann zur Bürgermeisterin und auch zu der Entscheidung überhaupt gekommen, dass ich überhaupt kandidiere als Bürgermeisterin. Ja.
Und das Ganze im Ehrenamt zu machen, heißt, Sie bekommen eine Aufwandsentschädigung, die ist, ich will mal sagen, überschaubar. In unserer Umfrage haben wir herausgefunden, 62% der befragten ehrenamtlichen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen bewerten die Vereinbarkeit von Ehrenamt, Familie und Hauptberuf als weniger gut bis überhaupt nicht gut. Das wundert mich tatsächlich überhaupt nicht, weil jeder und jede Vierte wendet mehr als 30 Stunden pro Woche auf. Vielleicht können Sie das gleich auch nochmal aufdröseln, wie viel Sie so an Zeit da reinstecken. Und wie geht denn dann diese Rechnung überhaupt auf, wenn Sie dann auch noch, wie bei Ihnen, eine hauptberufliche Vollzeittätigkeit haben?
Also einmal ja, die circa 30 Stunden, die kommen hin. Es sind mal 35, mal 25. Und also den Schnitt, das passt tatsächlich, passt auch bei mir. Und die gesunde Portion Idealismus gehört dazu, damit diese Stunden vereinbar sind mit der Familie. Die Familie muss dahinter stehen, sonst geht es definitiv nicht. Ich sag manchmal scherzenshalber, ja, zum Schlafen fahre ich noch nach Hause. Ja. Weil es am Ende so ist, es kommt ganz viel dazu. Wir haben ganz viel Bürokratie, was mit oben drauf kommt. Wir müssen teilweise Entscheidungen treffen, die runtergebrochen werden von der Landes- und Bundespolitik, was alles neu ist, was immer sehr schnelllebig ist, sehr schnell gemacht werden muss. Dann muss man das Ganze natürlich auch noch versuchen, seiner Gemeindevertretung genauso auch rüberzubringen. Vieles ist gar nicht möglich, das muss sehr schnell entschieden werden. Das ist also ein Bereich, der ganz, ganz viel Zeit beansprucht, den keiner sieht, weil das macht man im Auto. Also mein Zweitbüro ist tatsächlich dann mein Auto und die Freisprechanlage, weil man kann dann vieles natürlich während der Fahrt regeln, wo man das nicht irgendwo hinten anhängen muss. Das ist so ein bisschen Zeitgewinn. Ist eigentlich nicht gut, weil man sollte sich auf den Straßenverkehr konzentrieren. Mhm. Aber das ist tatsächlich so. Also man verbindet das immer und ich mache das ganz strikt, dass ich im Auto wirklich immer viel telefoniere, viel hinterher telefoniere. Ich habe aber auch in jedem Ortsteil Bürgerinnen und Bürger, die ich ansprechen kann, wenn ich eine Frage habe, wenn die mal schnell selber gucken sollen, dass ich eine Info kriege, die ich auch bewegt bekomme, mitzumachen und Dinge mitzuorganisieren. Weil das muss man per se sagen, meine Gemeinde hat ja jetzt 14 Ortsteile. Es sind 5 ehemalige Gemeinden. Und da ist es natürlich aufgrund der Größe der Fläche, es sind nicht die Einwohnerzahlen, aber es ist tatsächlich die Größe, die Fläche und die vielen Herausforderungen, die wir haben, die machen das ganze Amt natürlich noch wesentlich komplizierter und schwieriger. Und es kommt auch mit dazu, auch die Gesellschaft hat sich geändert. Menschen sind schwieriger geworden. Das ist wirklich ein Punkt, der auch am Ende mehr Zeit beansprucht, weil man ist immer wieder in Erklärungsnot. Das heißt, man muss ganz viel mehr erklären, weil viele Dinge einfach nicht mehr selbstverständlich sind und auch nicht selbsterklärend sind. Und dadurch kommt man auf einen immensen Zeitaufwand, der nur in einem geschlossenen Kreis. Das heißt, Familie muss mitmachen, die muss viel Verständnis aufbringen, auch der Freundes- und Bekanntenkreis. Weil dadurch hat man, oder habe ich ja auch, das merkt man, also man geht nicht so viel zu bestimmten Anlässen hin, man sortiert aus, weil man sagt, ich brauche diese Zeit einfach. Aber wenn man sich dafür einmal entschieden hat, das zu machen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es richtig und versucht es, oder man lässt es sein.
Und wenn Sie jetzt von 30 Stunden sprechen, ist da die Autofahrzeit schon mit drin? Und wenn nein, wie viel kommt denn dann noch on top?
Nein, also da ist tatsächlich die Autofahrzeit mit drin, weil ich habe einen 40-Stunden-Job, habe ja noch diverse andere Ehrenämter, die sich Gott sei Dank miteinander verzahnen. Das heißt, ich bin ja auch noch Fraktionsvorsitzende im Landkreis bei uns. Wirkt sich natürlich auf die kommunale Ebene mit aus, das heißt meine Gemeindevertretung und auch die Bürgermeister und Bürgermeisterin dann in der Stadtrunde, wir treffen uns jeden Monat einmal, die kriegen natürlich auch dadurch Informationen aus erster Hand. Das heißt, das verzahnt sich, ist aber ein Zeitaufwand, der natürlich dann auch mit dazukommt und sonst würde es nicht mehr funktionieren. Also bei einem 40-Stunden-Job und 30 Stunden on top und das andere klappt irgendwann dann nicht mehr. Klappt in bestimmten Zeiten, wenn ganz viel zusammenläuft, aber dann kommt auch eine Phase hinterher, wo man sagt, so, jetzt musst du selber für dich auch mal merken, du musst hier ein Wochenende raus.
Jetzt sagen Sie schon, nicht sabbeln, sondern machen. Und ich habe auch den Eindruck, Sie sind eine richtige Macherin und am besten mit Herzblut, sonst klappt das irgendwie nicht. Die große Frage, die sich mir stellt, auch als Startup-Gründerin kenne ich das immer, die Frage nach dem Warum. Warum genau machen Sie das? Was gibt Ihnen das?
Ja, das ist die Motivation, das ist dieser Antrieb, ein Stück weit auch Gesellschaft besser und erlebbarer zu machen. Und das ist auch für mich selber natürlich ein gutes Gefühl, wenn man Menschen mitziehen kann und wenn man was für Menschen und seine Umgebung erreicht. Wenn man dieses Gefühl mal abgestellt hat, dann funktioniert das nicht. Also der erste Hauptgrund ist tatsächlich die Motivation. Und Sie hatten vorhin angesprochen, es gab ja viele Themen auch für die Entschädigungsverordnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich kandidiert habe, ich wusste gar nicht, was es gibt, wie viel es ist und wie das berechnet wird. Aber es war der Antrieb, wenn man sowieso immer gesellschaftlich aktiv war und ist und dann Dinge eben merkt und sagt, die muss ich besser machen und man dann da reingreift. Dann spielt das Geld, ja, es spielt in dem eine Rolle, weil ja auch für dieses Ehrenamt viel Geld drauf geht. Das ist am Ende so. Und da braucht man auch diesen Ausgleich, den braucht man dann. Und das ist auch ein Stück weit Wertschätzung, die wir zurückbekommen, auch über so eine Aufwandsentschädigung.
Und Sie haben schon gesagt, die Menschen ändern sich, die Zeiten ändern sich. Wir leben in, ja, ich sage es jetzt mal positiv, optimistisch formuliert, bewegten Zeiten. Wir haben Wirtschaftskrisen, wir haben Klimawandel, wir haben Kriege. Was davon beschäftigt Sie denn in Ihrer täglichen Arbeit und was sehen Sie auch als die wichtigste Herausforderung in Ihrer Gemeinde?
Sie haben jetzt vier Dinge gesagt, die man gar nicht als wichtigste rauspicken kann. Klimawandel geht uns alle an. Manchmal wird er überbordet damit, wenn Raumordnung uns zupflastern mit Windkraft und dann gesagt wird, ja, wir müssen aber abstellen, weil wir haben gar nicht die Stromabnehmer. Aber natürlich gucken wir ja auch gemeindemäßig, was man da machen kann. Und jeder für sich macht, glaube ich, schon unbewusst ganz, ganz viel. Das geht los mit dem Einkaufskorb, mit Wegwerfbesteck, mit viel. Man fährt weniger Auto, hängt natürlich auch mit dem Spritpreis zusammen. Aber wenn man das erst einmal darüber geregelt hat, denn wir hatten ja auch schon höhere Preise, dann merkt man auch, man braucht gar nicht so viel Autofahren. Also jeder macht schon seinen Beitrag damit rein. Das ist der eine Punkt. Und wir gucken natürlich alles, was wir bauen, was dann auch mit Solar, wir versuchen unsere Gebäude in der Zukunft, unsere Dächer, damit wir eben keine landwirtschaftlichen Flächen rausziehen, dort mit Solar. Das ist also der Punkt Klimawandel. Dann haben wir, und das habe ich 2015, als wir die erste Flüchtlingswelle hatten, aktiv mitbegleitet. Das heißt, wir haben in einem Ortsteil einen großen Leerstand von Wohnraum gehabt in einem Block. Das hängt aber mit der Wende zusammen und wo eben viele bei uns auch weggegangen sind aufgrund der Arbeitsmarktperspektiven. Und ich habe damals sofort reagiert, also 2015, und habe dort Wohnraum der Gemeinde zur Verfügung gestellt, an den Landkreis und den Landkreis als Mieter mit ins Boot bekommen. Es war eine schwierige Aufgabe. Es war schwer, das der Bevölkerung rüberzubringen, dass wir hier jetzt Flüchtlinge hinbekommen. Große Skepsis. Daraus resultieren auch die Anfänge tatsächlich mit verbalen Angriffen und auch mal Schriftstücken und ich weiß, wo dein Haus steht. Und wir haben es dann so gemeistert, dass sie integriert wurden. Und dann kam die zweite Situation, 15, da mussten die wieder alle weg. Das heißt, aus der dezentralen Unterkunft wieder in die Zentrale. Und da haben dann die Bürgerinnen und Bürger gesagt, Mensch, das lief jetzt gut. Wir haben uns gegenseitig unterstützt. Wir wollten hier noch einen Garten gemeinsam machen. Da ist man wieder in Erklärungsnot. Und ich habe auch dann natürlich gleich mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs reagiert. Mhm. Und wir haben Ende März schon die ersten ukrainischen Flüchtlinge bei uns aufgenommen, haben wieder diese Wohnungen genommen, Aufrufe gemacht im Ehrenamt, die Wohnungen alle sauber gemacht, also ganz viele mit dazu geholt, die uns unterstützt haben, Dinge gesammelt, von Möbeln bis Geschirr, alles, was damals, Sie kennen das, diese ganzen Spendenaktionen, die dann gelaufen sind und auch so ein bisschen Willkommenskultur. Wir haben es in der Zeit dann geschafft, gemeinsam, aufgrund dessen, dass wir so viele Neubürger bekommen haben, wieder einen großen Spielplatz dort zu initiieren, mit der Bevölkerung, mit den Einheimischen zusammen. Ja. Das heißt also auch die Flüchtlinge, das ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Und ich bin immer gern bereit und fahre auch hin nach Mosal und kenne die Menschen dort. Die ersten sind wieder weg, da ist über das Handy immer noch der Kontakt da, sind also einige in Arbeit gegangen, in Städte dann und auch zurückgegangen in die Ukraine, zwar in andere Landstriche. Also das heißt, auch das haben wir alles.
Ich würde da gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil Sie haben das jetzt so ganz beiläufig gesagt und das ist ja eins unser Kernthemen heute. Als die Flüchtlingsaufnahme bei Ihnen passierte, Sie haben gesagt, ja, da kamen schon die ersten Anfeindungen in Richtung, ich weiß, wo dein Haus steht und so weiter. Wie hat sich das aufgebaut und wie sind Sie damit umgegangen? Ich glaube, jeder, der Kinder hat und weiß, wenn die sich mal mobben, das tut den Eltern in der Seele weh. Jeder Mensch, der selber schon mal von Diskriminierung betroffen worden ist, kennt das ungute Gefühl, rauszugehen, wenn man weiß, da ist jemand, der mag einem eben nicht nur Gutes. Wie schaffen Sie das?
Also ich muss ehrlich sagen, die erste Informationsveranstaltung, da hatte ich richtig Bammel. Also man weiß nicht, was kommt auf einen drauf zu. Wir haben es versucht, im Ort der Bevölkerung quasi klein zu halten und dort die Information zu machen. Der Landkreis hat mich dabei begleitet. Es war auch in Zivil die Polizei mit dabei. Aber ganz schnell sind dann diese kleinen Steckbriefe verteilt worden zu Regionen, die mit uns eigentlich nichts zu tun haben, aber wo genau der Personenkreis dann mit in dem Gemeinderaum war, den ich da nicht haben wollte. Mhm. Und da sprechen wir von der AfD. Das ist ganz einfach so. Und die haben dort auch teilweise hinten eine Fragestellung mit dem Hitlergruß begonnen. Also das war ganz schwer. Mhm. Ich habe auch hinterher gestaunt, also selbst mein Mann und ein Bauhofsmitarbeiter, die waren beide im Publikum, die haben hinterher zu mir gesagt, du bist so ruhig geblieben. Ich selber habe es gar nicht wahrgenommen. Ich habe nur immer versucht, wenn auf der rechten Seite so ein bisschen Tumult kommt, schwenkst du bei einer Fragestellung ganz einfach auf die linke Seite. Habe das aus meinen ganz einfachen Erfahrungen, wenn man im Urlaub ist, alles, was man so kannte, rüberzubringen und die Notwendigkeit zu erklären und auch um Verständnis gebeten. Und natürlich auch gesagt, ich kann Ängste verstehen. Natürlich, es war für uns neu. Es waren viele, damals waren es die Männer, die kamen oder die jungen Männer, um es genau zu sagen. Das war natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Trotz alledem ist es ganz eindeutig so gewesen, es kamen auch Fragen. Die zweite Schwierigkeit ist immer die laut fragen, die unschönen Fragen stellen. Die verängstigen die Menschen, die einfach nur eine ganz normale Information hätten haben wollen. Wie gehen wir damit um? Wie müssen wir uns darauf einstellen? Die sind dann sitzen geblieben, als alle anderen im Raum raus waren und haben dann gesagt, ich habe da noch mal eine Frage. Und ich bin auch wirklich rausgegangen und habe dann geguckt, ist noch Wind in meinen Rädern am Auto? Also es war eine sehr sehr emotionale, aufgeheizte Stimmung an dem Tag. Und da war es ja wirklich nur erstmal die Information, dass wir Wohnraum zur Verfügung stellen. Mhm. Und als sie dann kamen, ich bin dann auch mit vor Ort gewesen, habe meine Tochter noch mit hingenommen, weil die kann wesentlich besser Englisch als ich. Und einfach auch zum Übersetzen bei einigen Dingen, habe noch aus Bützow, da waren schon Flüchtlinge, die sind schon da geblieben durch den Tornado damals. Die habe ich mit hingenommen und die haben mich dann unterstützt, auch beim Dolmetschen dort. Und dann haben wir Veranstaltungen gemacht, Willkommenskultur geübt. Mhm. Wir sind auch zur Kirche gegangen. Also die Flüchtlinge sind dann draußen geblieben, weil sie eben nicht christlich sind. Aber auch das haben wir versucht zusammenzubringen und auch im Gemeindezentrum. Also wir wurden bekocht. Also wir Einheimischen wurden bekocht und wir sind dort ins Gespräch gekommen. Und es hat da ein junger Mann ganz emotional seinen Weg, den er per WhatsApp mit aufgenommen hat, per Video mit aufgenommen hat, geschildert. Und man hätte eine Stecknadel gehört, wenn sie runtergefallen wäre. Und trotzdem hatten wir auch dort die Schwierigkeit, das Dorf wurde mit einer ganz, ganz kleinen Minigruppe mit 4 Leuten gespalten in 2 Bereiche. Und aus denen sind natürlich auch die Angriffe auf dem Parkplatz entstanden, dass ich eben auch schon mal ins Auto eingestiegen bin und quasi die Flucht ergriffen habe. Ich bin kein ängstlicher Mensch, aber das war sehr, sehr beängstigend. Und das ist eine Schwierigkeit gewesen. Aber es hat uns gelehrt, mit den ukrainischen Flüchtlingen umzugehen und es funktioniert. Wir haben wirklich keine Probleme im Ort. Es ist wieder der gleiche Ort, weil wir da nach wie vor den Wohnraum im Leerstand dort hatten und haben. Und es war ein anderes Einvernehmen. Und was ganz wichtig ist, was wir gemerkt haben, alle, die nicht aus Deutschland kommen, die sind draußen, die sind bei gutem Wetter draußen, die nehmen sich eine Decke mit nach draußen, die beschäftigen sich draußen mit ihren Kindern, die sitzen nicht vorm Fernseher, vom Notebook, wie auch immer. Und das ist unser kinderreichster Ortsteil. Und plötzlich waren auch die Kinder von unserer Bevölkerung mit draußen. Und über die Kinder, die sich sehr schnell verständigt haben, ist man natürlich dann auch an die Erwachsenen gut rangekommen.
Ja, witzig. Also wenn Sie das so erzählen, ich muss sagen, tiefen Respekt davor, wie Sie da reingehen. Und wenn Sie selbst auch schon die Rückmeldung kriegen, krass, wie ruhig Sie da geblieben sind sozusagen. Ich würde es gern noch ein bisschen besser verstehen oder auch inspirieren für Menschen, die selber vielleicht überlegen, ich traue mich aber nicht vor diesen ganzen Anfeindungen, schrecke ich irgendwie zurück. Ihnen wurde damals gesagt, Bürgermeisterin ist sie nur geworden, weil sie einen kurzen Rock trägt. Also das und natürlich viele andere sexistische Äußerungen mussten sie hören. Und dann ist es ja auch noch so, wir hatten jetzt vor kurzem in der Körperstiftung im Körperforum die Veranstaltung Female Futures, Frauen in die Politik. Da ging es auch genau um dieses Thema, dass zum Beispiel auch für Frauen, die dann auch noch Familie haben, ja eigentlich überhaupt keine Möglichkeit haben, das alles zu leisten. Sitzungen sind oft in den Abendstunden. Das ist eben unpassend für Menschen, die eben Familie haben, so wie sie es auch sind. Das bewegt mich zu der Frage, was muss ich denn ändern? Was können wir auch ändern, damit mehr Frauen in die Politik gehen?
Ihr macht ja diesen Weg gerade mit den Foren und natürlich auch mit solchen Gesprächsrunden, wie wir jetzt führen. Wir müssen... Also wir sind stark als Frauen, wir sind nicht das schwache Geschlecht. Das ist mir ganz wichtig und das betone ich auch sehr gern immer. Wir müssen nur mehr in den Fokus der Öffentlichkeit reinrücken. Das ist, glaube ich, das größte Problem, dass die Darstellung mit der Arbeit, die wir leisten, im Hintergrund nach wie vor in der Männerdomäne ist. Weil nur so kommen wir ja auch an die Bevölkerung ran, an das Verständnis ran, dass manche Dinge gehen, manche Dinge nicht gehen, dass sich Dinge ändern müssen, dass wir die Familienfreundlichkeit unbedingt mit reinbringen müssen, dass auch Umlaufbeschlüsse möglich sein müssen, dass wir gerade im Bereich der Versammlung auch weitermachen bei dem Digitalen. Ich bin immer für Präsenzveranstaltungen, weil sie einfach anders sind. Sie sind erfolgreicher und emotionaler. Das ist wichtig in ehrenamtlicher Arbeit und nicht nur im Ehrenamt. Aber das ist ein Stück weit, was uns nach wie vor fehlt. Und dann kommt natürlich genau das dazu, womit Sie ja gerade angefangen haben. Ja, sie wurde nur gewählt, weil sie einen kurzen Rock anhat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe dazu. Das bin ich. Ich werde mich nicht verstellen und mich ändern. Ich bin genau so, wie ich bin. Ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Und wenn man sich wohlfühlt mit sich, seinem Körper und dem, was man anhat, dann hat man auch ein sicheres Auftreten. Also da kommen ja viele Dinge zusammen. Das ist so. Wenn man sich morgens nicht entscheiden kann, was ziehe ich an und merkt am Tag, oh, du hast die falsche Wahl getroffen, dann merkt man auch, dass man unsicherer ist. Das ist wie mit einer Laufmasche in der Strumpfhose. So lange, wie ich nicht weiß, dass ich sie habe, ist das völlig in Ordnung, wird man darauf aufmerksam gemacht, versucht man es zu verstecken. Und wir brauchen uns nicht verstecken.
Schönes Beispiel. Ja, als Psychologin unterstütze ich das total. Ne? Das hilft und es ist wichtig, dass Sie sich selbst wohlfühlen für sich und nicht für andere irgendwas versuchen zu sein. Nein. Ich würde Sie gerne auch noch ein bisschen feiern. Ne? Herzlichen Glückwunsch erstmal zum 10-jährigen Amtsjubiläum. Was hat sich denn für Sie in dieser Dekade der Politik verändert?
Gibt es 2 ganz entscheidende Sachen. Einmal der Aufwand in den letzten 10 Jahren, um Dinge zu bewegen, um Dinge durchzusetzen, ist wesentlich größer geworden, ist wesentlich schwieriger geworden, ist viel, viel intensiver mit dem, wo man Dinge ganz einfach begründen kann, wo man da ausholen muss, wo man anfangen muss im Urschleim, um es verständlich zu machen. Das ist ein Punkt, der bewegt mich sehr, weil der nimmt uns viel Lebenszeit und Zeit fürs Ehrenamt. Und was mich natürlich sehr bewegt hat, ich habe viel erreicht. Also ich muss für mich rückblickend für die 10 Jahre, muss ich sagen, ich habe mehr erreicht, als ich mir vorstellen konnte. Es sind natürlich auch Dinge dazugekommen, die man nicht geplant hat. Ich bin damals in den Wahlkampf gegangen vor 10 Jahren und wollte eine neue Krippe-Kita haben, weil ich die alte Einrichtung, sie hätte keine Zulassung mehr heute bekommen. Das muss man ganz eindeutig so sagen. Das habe ich geschafft. Sie steht seit 3 Jahren. Es ist super. Vorher hatten wir freie Plätze, jetzt haben wir Wartelisten. Wir haben ein super junges Team mit vielen neuen Ideen. Die Älteren, die noch dort sind, die also noch nicht aus dem demografischen Wandel da, uns verlassen haben, die noch da sind, wurden mitgenommen. Es ist ein anderes Miteinander im Ort. Das habe ich erreicht. Ich habe mich bei der Grundschule ganz viel und Realschule mit eingebracht, dort mit der Gestaltung. Da sind wir bei der Sanierung bei. Das macht mich stolz. Wir haben ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut, macht mich total stolz. Innerhalb von 1,5 Jahren von der Baugenehmigung bis zur Übergabe ist sportlich, aber es zeigt, dass es funktioniert. Wir haben diesen super Dorfladen, den habe ich vorher nur als Interesse begleitet und dann natürlich gefördert und mein Netzwerk natürlich für all diese Dinge immer genutzt auch, um es schneller hinzubekommen, voranzubringen. Und der mit wichtigste Punkt ist, ich konnte erreichen, und das ist auch, was mich stolz macht, viele Menschen in diese gesellschaftliche Arbeit mit einzubringen. Und das ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo wir teilweise wieder auseinanderlaufen, dass wir wieder näher zusammenrücken, nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch im ganz normalen Lebens- und Tagesablauf. Und das ist auch ein Punkt, der mich tatsächlich selber stolz macht. Und deshalb will ich auch noch einen Gemeindeverein gründen, damit wir es noch besser machen können in den nächsten 5 Jahren.
Sehr schön. Da spricht Ihr Herzblut, vielleicht auch Ihr sozialdemokratisches Herzblut. Und gleichzeitig schauen wir mal auf die Zahlen. Eine große Mehrheit, also über 70% der ehrenamtlichen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, geht davon aus, dass es in ihrer Gemeinde in Zukunft nicht genügend Interesse gibt, um das Amt zu übernehmen. Wie schätzen Sie denn die Zukunft des Amtes ein und was braucht es vielleicht auch, um es wirklich mal attraktiv zu machen? Reicht das Herzblut oder können wir noch was schaffen?
Das Herzblut reicht nie, weil das ist immer ausbaufähig. Und ja, das ist richtig. Also ich brenne für diese Sache. Ich habe aber auch schon immer fürs Ehrenamt gebrannt und habe mich schon als Kind schon eingebracht. Das ist irgendwie, ist das in den Genen drin. Und insofern, ich muss tatsächlich sagen, es ist auch regional unterschiedlich. Wir sind in der glücklichen Lage, und das trifft bei uns, glaube ich, für das gesamte Amt Bützow-Land zu, dass wir mehr auf unseren Listen und Wählergemeinschaften haben für die nächste Kommunalwahl am 9.6. als tatsächlich Plätze in den Gemeindevertretungen sind. Das spricht, glaube ich, für 2 Dinge. Einmal, dass viele auch bemerkt haben, und das sind wirklich die Menschen, ich sage mal so zwischen 30 und 55, dass man doch was schaffen kann, weil wir haben was vorzuweisen. Und das wird gut angenommen. Und wenn man es annimmt, dann kriegt man auch Lust, mitzumachen. Und ich habe natürlich auch Menschen angesprochen, die ich vorher schon angesprochen habe, wo ich gesagt habe, Mensch, du bist immer dabei, du bist beim Arbeitseinsatz dabei, du machst hier mit und wäre das nicht was für dich? Ich habe sogar einen Fall gehabt, da hat die Frau dann gesagt, wie kommst du auf mich? Ja, genau, weil das, was du mir gesagt hast, warum du mich wählen willst, das empfinde ich bei dir, du engagierst dich, du bist immer da, ich habe keine Zeit und hin und her, aber ich überlege. 1/2 Stunde später hat das Telefon geklingelt, ihr Mann wird es nun.
Aha.
Insofern, natürlich, das persönliche Gespräch ist ganz wichtig. Das ist mit an oberster Stelle. Und wenn Menschen merken, es bewegt sich was. Ich glaube, es gibt 2 Gründe, sich in der Kommunalpolitik mit aufstellen zu lassen. Einmal, weil man unzufrieden ist, weil man sagt, es läuft nichts oder wenig. Das war ja damals mein Beweggrund. Oder man sagt, hier läuft was und ich will das weiter mitbegleiten.
Ich spüre, Sie sprühen davor. Ich spüre, Sie wollen selber tätig werden und Sie wollen selber auch die Leute motivieren. Und die Chance würde ich Ihnen jetzt gerne nochmal geben, auch überregional vielleicht in den Gemeinden der Kolleginnen und Kollegen mal zu werben. Wenn es da draußen Menschen gibt, die uns gerade zuhören, die denken, Mensch, ja, ich weiß nicht genau, ich möchte, versuchen Sie doch mal jetzt kurz dafür zu werben, warum lohnt es sich, ehrenamtliche Bürgermeisterin und ehrenamtlicher Bürgermeister zu werden?
Weil der Stolz bei dem, was man schaffen kann, wenn das Ergebnis dann steht und wenn es in kleinen Schritten ist, der geht ins Herz. Das ist ein ideeller Wert, der ist unbezahlbar und der macht jeden, der sich für ein Ehrenamt interessiert, am Ende selber stark. Und das ist ein Punkt, wie gesagt, der ist unbezahlbar. Und das ist was fürs Gefühl, das ist was fürs Herz und das ist etwas, was wir gerade in der heutigen Zeit mehr brauchen denn je.
Sagt Birgit Zarschka, ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Bernet. Vielen Dank für Ihr Herzblut und Ihr Engagement. Ich hoffe, dass Sie uns noch ein paar Dekaden treu bleiben, denn das, was Sie versprühen, kann vielen Menschen zeigen, wie wichtig es ist, Sachen selbst anzupacken.
Ja.
Für uns selbst und natürlich auch für andere. Vielen Dank auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei diesem, ja, über Fulltime-Job, Double- und Triple-Job mit Ihren weiteren Aktivitäten, um uns zu inspirieren und vielleicht ja auch den einen oder die andere zu begeistern für Ihr Amt. Ja. Die Ergebnisse der Befragung, an der Sie ja auch teilgenommen haben, gibt es wie immer über den Link in den Shownotes. Danke für Ihre Einblicke, Birgit Zarschka.
Dankeschön. Sehr gerne. Immer wieder.